So, zu meinem nächsten Gast muss ich ein bisschen was vorweg schicken. 2016 veröffentlicht der Berliner Autor Alexander Kühne seinen Roman Düsterbusch City Lights, in dem man seinen Protagonisten Anton Kummer beim Erwachsenwerden in der DDR begleitet, sowie als Retter der guten Musik beim sowohl progressiven als auch nicht so ganz legalen Konzertbooking für seinen Provinzclub des Fortschritts. Helden des Fortschritts, sowas. Dieses Buch hat auf beiden Seiten der Mauer aufgewachsenen Leser begeistert und auf eine komplett ostalgiefreie Zeitreise mitgenommen. Arte und der MDR haben den Roman unter dem Namen Lugau City Lights als Dokumentarfilm in tolle Bewegtbilder verwandelt. Und nun hat Alexander Kühne mit Kummer im Westen die Fortsetzung geschrieben. Die ist großartig. Ich hatte das Vergnügen, schon mal reinlesen zu dürfen. Und darum haben wir gesagt, er muss kommen, wenn er Zeit und Lust hat. Und hier ist er. Wir wollen ihn Ihnen näher bringen. Sowohl den Autor als auch die Fortsetzung des Romans. Herzlich willkommen, Alexander Kühne.
Hallo. Guten Tag.
Mein Lieber.
Dankeschön.
Herrlich, herrlich. Möchtest du kurz? Lass uns so offiziell. Ja, natürlich, so ein bisschen. Okay. Ich hatte so viel Spaß mit dem Buch. Ich habe es hier schon mal hingestellt. Es muss ja auch so einen Vorteil haben, dass man sich hier hin bemüht in den Sommergarten. Dann können Sie schon mal das Objekt der Begierde sehen, falls Sie es nicht eh schon entdeckt haben. Es ist seit 2 Tagen draußen, ne?
Seit Montag. Also.
Ja, okay, 3. Ach stimmt, vor 2 Tagen war quasi die offizielle Begrüßung des Buches in Form einer kleinen Festivität. Okay.
Richtig. Im Pfefferberg.
Wie fühlst du dich mit dem fertigen Buch jetzt? Also ist das so Erleichterung oder bist du stolz oder sind es ganz andere Gefühle?
Ach, naja, die Gefühle, die wechseln sozusagen von Tag zu Tag.
Welches ist denn heute?
Man hat natürlich auch oft ein schlechtes Gewissen, weil man denkt, naja, vielleicht höchstwahrscheinlich hat man viele Sachen falsch gemacht. Oder also man hat Sachen falsch beschrieben, zum Beispiel so Kleinigkeiten, dass man beschreibt, man kommt am Schlesischen Tor an und jemand sagt zu ihm, es sind 8 Stationen weiter, gibt es bestimmt eine Bank, eine Sparkasse, wo die ganzen Zonis nicht anstehen. Und dann sagt der Protagonist Neulendorfplatz und dann überlege ich die ganze Zeit, habe ich das jetzt richtig gemacht, waren es wirklich 8 Stationen?
Und dann hast du es nachgezählt oder was?
Ja, das muss ja stimmen. Ne? Man kann ja nicht sagen, das sind dann 6 und dann gibt es ja immer die Erbsenzähler, die dann da das lesen und sagen, und schreiben einen dann Sachen und hast du echt jetzt, Mist
aber
gebaut.
Es ist doch nicht so, du hast doch nicht dieses tolle Buch fertig geschrieben und dann sagen alle im Verlag, hurra, hurra, das bringen wir jetzt raus. Und dann sagst du, nee, Moment, ich muss doch die ganzen U-Bahn-Stationen und die ganzen Details nachzählen. Du hast doch hoffentlich auch ein bisschen so, wie lange hast du denn überhaupt dran geschrieben am zweiten Teil?
Na, ich habe 1 Jahr geschrieben, also das ist ja relativ kurz und so, aber es war natürlich auch eine ziemlich furchtbare Zeit, weil ich habe das Gros habe ich in der Corona-Zeit geschrieben und es gab ja wieder, ich bin ja immer ein großer Staatsbibliotheksgänger, also ich gehe halt in öffentliche Bibliotheken zum Arbeiten und es war ja alles zu und dann war auch noch, Kaffees gab es ja auch keine. Ne? Ich habe zum Teil, meine Freundin war zum Teil zu Hause, wir haben dann auch ein kleines Kind, dann musste man sich immer aufteilen, zum Teil habe ich dann auf der Parkbank gesessen und dann gab es zum Glück dann gab es die Hotels, ne? Die gesagt haben, die vermieten Hotelzimmer als Homeoffice. Und das war ja für viele Autoren sozusagen die Rettung, nicht? Sich in ein Hotel, zum Beispiel in Mitte, sich zu setzen, weil ich ja hier auch wohne, zu setzen und dann praktisch für 36 Euro am Tag dann von 7 bis 18 Uhr dort sein Büro aufzuschlagen.
Ne? Und bist du echt so, wenn du dann auf dem Zettel hast, um 7 Uhr ist Anpfiff, dann setzt du dich hin und schreibst los, oder was?
Na, meistens schreibe ich dann um 4:30 eigentlich, weil das ist meine beste Zeit. Ich bin Frühaufsteher und von 4:30 bis 7:30 läuft es am allerbesten.
Okay, gut, hätten wir das auch. War eigentlich schon immer klar, dass Düsterbusch eine Fortsetzung bekommt oder wie kam es dazu?
Nee, es war eigentlich nicht immer klar. Ich dachte eigentlich, ich habe es auserzählt, aber dann irgendwie fiel mir dann auf, dass mein Held und ich auch, dass das in mir rumorte, weil die 90er sehr erzählenswert waren und das hatte ja dann eben auch das offene Ende, dass der Anton im Krankenhaus liegt in der Charité und dann sozusagen aus dem Krankenhaus entlassen wird, um seinen polnischen Freund Henrik zu suchen und dann nach West-Berlin aufbricht. Beziehungsweise die Mauer ist offen und er strömt in die Richtung. Ob er denn da in West-Berlin ankommt, das wird dann jetzt noch nicht verraten. Das kann man dann im zweiten Teil nachlesen.
Ja, okay. wie autobiografisch ist es denn diesmal?
Also es ist auf jeden Fall nicht ganz so autobiografisch wie der erste Teil. Mhm. Weil im Endeffekt war es ja so, dass der Jugendclub Extrem, wie er ja wirklich hieß, also nicht Helden des Fortschritts, und auch der Anton, also ich, so, dass wir dann praktisch weitergemacht haben in der tiefen Provinz, also im Kreis Finsterwalde, wenn man so will. Ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner übel, aber es ist ja so. Und dass wir dann praktisch die ganzen amerikanischen, englischen und japanischen zum Teil Indie-Bands natürlich auch dorthin geholt haben nach der Wende und das Publikum nach wie vor geströmt ist zu uns. Aber das wollte ich in der Geschichte nicht erzählen. Ich wollte den anderen Anton, also den anderen Alex auch erzählen, der eigentlich weg will, der damit eigentlich nicht mehr so viel zu tun haben will, der praktisch die große weite Welt entdecken will und nur durch äußere Zwänge wieder zurückgehen muss in sein Heimatdorf. Und das war mir viel wichtiger, verbunden mit einer Liebesgeschichte. Und es war mir wichtiger, das zu erzählen, als nochmal das Gleiche. Es wäre ja genau das Gleiche wieder gewesen, bloß eben mit Bands aus dem Westen. Ne? Das wäre
ja, verstehe. So obwohl Bands aus dem Westen vorkommen. Mal gucken. Ich glaube, erörtern wir dann danach. Abgesehen jetzt davon, was der Anton erlebt und der Schnittmenge zu deinen eigenen Erlebnissen, wie viel Ähnlichkeit hat die Figur von Anton mit dir selber? Also ist ja die Sache, wie autobiografisch das ist, was da so passiert. Aber das Ding ist, würdest du sagen, so in Reaktionen und Sachen, der ist schon so wie du oder ist der bewusst oder unbewusst anders?
Der hat Züge von mir, aber ich glaube, er ist viel mutiger und er denkt nicht so viel nach, der macht einfach. Okay. Und ich war da manchmal schon, habe da schon manchmal ein bisschen mehr gezaudert. Also ich habe auch natürlich viel versucht und viel gemacht. Aber er ist auch rücksichtsloser in den Dingen, die er durchsetzen will. Und ich habe auf viel zu viele Leute ringsherum immer gehört. Und das macht er gar nicht eigentlich. Und ja.
Okay. Ich finde, wir haben jetzt mal so eine schöne Plattform gelegt. Und wir bauen die Bühne mal um und machen die Lesung zwischendrin. Das heißt, der Alexander wird lesen aus diesem neuen Buch Kummer im Westen und anschließend daran werden wir dann noch weiter mit ihm erfahren, wie es zu der Herstellung des Werkes kommen konnte. Und ich greife schon mal ein bisschen vorweg, wir haben wie immer unsere Freunde von der Buchhandlung Uslar und Rei im Boot, die haben sich da hinten schon mit einem Tischchen postiert und haben Werke des Autoren dabei und das Tolle ist, da der Autor ja auch da ist, könnten sie was kaufen, uns gleich signiert bekommen. Es ist so verrückt. So, wir bauen hier irgendwie um und dann freuen Sie sich schon mal auf die Lesung aus dem neuen Buch von Alexander Kühne, Kummer im Westen. Bis gleich.
Danke.
Soweit ein wenig Pearl Jam. Wir haben fertig umgebaut, meine Damen und Herren. Wir schreiten zur Tat. Viel Spaß mit Alexander Kühne und einem Auszug aus seinem neuen Buch Kummer im Westen.
Ja, ich lese ein Kapitel, was angelehnt ist an einen Clash-Song, zumindest vom Titel her, Lost in the Supermarket. Und es geht darum, wie Anton das erste Mal in West-Berlin versucht einzukaufen. Der Supermarkt war so groß wie die Produktionshalle im Nieten- und Bolzenwerk, in dem ich meine Lehre begonnen hatte. Und so hell wie ein verglühender Sputnik. Ich staunte erstmal Bauklötzer über Buntheit und Angebot. Bauklötzer heißt es, glaube ich. Und tat dabei so, als würde mir das alles nichts ausmachen. Ich sah aber nirgendwo einen Einkaufskorb. Dabei gab es die doch sogar im Konsum. Vor dem Eingang in die wirkliche Warenwelt standen nur allerlei Rollwagen herum. Waren die reserviert oder konnte ich einfach einen mitnehmen? Ich war verunsichert. Zu einem Überfluss erblickte ich auch noch eine Art Drehkreuz, durch das ich offenbar durch musste. Kreuz drei Linden fiel mir gleich ein. Ein unüberwindliches Gemisch aus Stacheldraht, Beton und schießwütigen Grenzern. Aber das war hier doch West-Berlin. Brauchte ich hier etwa auch einen Passierschein, um an die Fleischtöpfe zu kommen oder was war Phase? Schließlich hatte ich D-Mark in der Tasche. Verschärft meldete sich der Durst auf mein erstes Dosenbier und ich wartete auf eine Horde Zonis, die sich erstmal zum Löffel machen würden. Die wollte ich genüsslich beobachten, damit ich danach wusste, wie ich unbeschadet in diesen Supermarkt gelangte. Doch hier mitten in Schöneberg war zwei Tage nach Maueröffnung weit und breit kein Ossi zu sehen. Ich streckte mich und sah ein paar wohlfrisierte Köpfe zwischen den Regalen. Ich befand mich offenbar im ganz ursprünglichen Westen, an dem jegliches Wendegeschrei völlig spurlos vorüberging. Auf einem, wie ich zugeben musste, abgeblätterten Werbeplakat fragte ein junges Mädchen in einer Sprechblase, kommst du mit zu meiner Salzlettenparty? Ja, gerne, aber wie? Ich wollte jetzt nicht länger im Eingangsbereich rumlungern, also schnappte ich mir kurzerhand einen Rollwagen und steuerte auf das Drehkreuz zu. Ich dachte, es würde sich schon irgendwie öffnen, wenn ich davor stand. Schließlich war ich jetzt frei, aber den Gefallen tat mir das beschissene, verchromte Kreuz nicht. Ich guckte mich nochmal um, immer noch keiner zu sehen. Vielleicht ein Stück näher ranfahren? Mein ebenfalls verchromter Einkaufswagen berührte das Kreuz. Simsalabim, Sesam, öffne dich. Fehlanzeige. Nichts geschah. Jetzt reichte es mir. Ich hämmerte den Wagen einmal gegen das Kreuz, wieder geschah nichts. Ich wurde ungeduldig und bummerte mehrmals mit dem Gefährt dagegen. Metall kreischte auf Metall und zerstörte die majestätische Stille. Bum, bum, ba, du, dum, Master and Servant, schoss es mir durch den Kopf. Die Halle schien zu beben, aber immer noch registrierte mich kein Mensch. Dann reichte es mir endgültig. Ich sprang über das Kreuz in den Markt und versuchte, den Wagen auch darüber zu hieven. Es gelang mir nicht, weil das Ding viel zu schwer war und sich dann irgendwie verkeilte. Ich begann zu schwitzen, zerrte und trat ohne Erfolg. Der Rollwagen hatte sich hoffnungslos im Drehkreuz verfangen und hing jetzt mit den Rädern halb nach oben, so ungünstig, dass ich ihn wieder allein nicht frei bekam. Guck mal, da ist auch einer von drüben, hörte ich plötzlich eine brüchige Stimme krakeelen. Neben der Eingangstür sah ich eine alte Frau, die mich mit Hut und Brosche ein wenig an Tante Clara erinnerte. Sie musste gerade den Markt betreten haben. Sie zeigte so lange mit dem Finger auf mich, bis hinter ihr ein paar Leute zusammenliefen. Die Oma schnappte sich ebenfalls einen Rollwagen und kam mit drohendem Blick auf mich zu. Hinter ihr das Gefolge aus 3 oder 4 Neugierigen, die mich teils misstrauisch, teils amüsiert beäugten. Mit anklagendem Blick direkt in meine Iris manövrierte die Oma das Gefährt neben das Drehkreuz und dann durch eine mit orangefarbenen Zapfen aus Plastik verhängte Durchfahrt, die ich nicht als solche erkannt hatte. Demonstrativ gab sie dem Wagen einen kleinen Schubs. Butterweich und begleitet von leichten, angenehmen Schleifgeräuschen der nach vorn geschobenen Zapfen rollte ihr Einkaufswagen wie von allein in das Innere des Marktes. Hinter dem Wagen schwangen die Zapfen schon fast majestätisch aus und kamen wieder zum Stillstand, während ich mit dem Blick der Erkenntnis daneben stand. Und da läuft eigentlich nur der Mensch durch, sagte die Oma jetzt und deutete auf das Drehkreuz. Der Mensch. Offenbar hielt sie mich für keinen. Ich stand da wie bestellt und nicht abgeholt und senkte den Blick. Wir haben uns in 40 Jahren was geschaffen und ihr macht alles gleich wieder kaputt, drehte sie jetzt den Dolch in meinem Magen nochmal genüsslich herum. Zustimmendes Gemurmel der Umstehenden. Ich hatte mir die erste Begegnung mit den Westberlinern etwas anderes vorgestellt. Mein idealisiertes Bild bekam einen ersten Knacks. Ein Mitfünfziger im fliegenden weißen Kittel rauschte von hinten heran und gab den Pragmatiker. Gemeinsam kippten wir den Einkaufswagen wieder zurück vor die Grenze und er sagte nicht unfreundlich zu mir, ich hab's damals auch nicht gleich kapiert. War das auch ein übergelaufener Ossi oder nur ein Westberliner, der Mitleid hatte? Ich lächelte erleichtert, während die Wartenden sich jetzt geschickt durch das Kreuz fädelten und mit spöttischen Bemerkungen wie, die haben wir jetzt alle auf dem Hals, im Inneren des Marktes verteilten. Meine Lust auf Shopping in Gesellschaft solcher Leute war dahin. Aber konnte ich ahnen, welche Herausforderungen im nächsten Supermarkt auf mich warteten? Vielleicht eine elektronische Fangschleuse? Zerknirsch nahm ich also meinen Wagen, steuerte ihn durch die Lamellen und passierte ebenfalls das Drehkreuz. Nicht Mauer und Stacheldraht waren jetzt für mich Zeichen der Teilung, sondern dieses polierte Ding mitten in Berlin-Schöneberg. Ich schlich mich an Konfektregalen voller Quality-Street-Blechdosen, an Whiskas-Ständern und Ariel-Türmen vorbei. Da fiel es mir leicht, unauffällig zu bleiben. Vor dem Schnapsregal war ich erneut als Ossi zu erkennen. Das wurde mir bewusst, als ich den Mund wieder zuklappte. Genug gepflegte Alkoholiker, um bis zum jüngsten Tag auf Wolke 7 zu schweben. Ich entschied mich für eine Flasche Bols Banane mit 30 Umdrehungen. So ein richtiger Likörfan war ich eigentlich nicht, aber ich wollte schnell wieder raus. Und das goldgelbe Gesöff leuchtete verlockend. Die Flasche kostete 12,99 €. Draußen schraubte ich die Pulle genüsslich auf. Der ölige, starke Inhalt rann meine Kehle herunter, begleitet von einem schnell einsetzenden Gefühl der Betäubung. Ich taumelte die dunkle Maaßenstraße entlang, die plötzlich durch eine Leuchtrakete erhellt wurde. Und im kurzen Schein des Feuerschweifs sah ich an einer Litfaßsäule ein Plakat mit der Aufschrift Tad und Nirvana im Ecstasy. Noch heute Abend. Da musste ich hin.
Ah, herrlich. Vielen Dank dafür. Ach, ist das schön. Das passt ja auch total perfekt, weil diese Nirvana-Geschichte, da wollte ich ja auch nochmal nachhaken. 2 Tage nach Maueröffnung in West-Berlin, ein Nirvana-Konzert. Und da spielen sich, ich möchte nicht spoilern, aber ein bisschen vorgreifen über das in das Geschehen, unerwartete Szenen ab, auf unterschiedlichen Ebenen. Die Beschreibung kannst du dir auf keinen Fall ausgedacht haben, will sagen, das hast du schon selber erlebt, oder?
Ich habe es selber erlebt, aber ich habe mir ein bisschen was schon ausgedacht, weil ich habe, glaube ich, Nirvana, ich habe nur den blonden Kopf von Kurt Cobain gesehen. Ich glaube, ich habe sie gar nicht wirklich gesehen. Ich habe nur Tad gesehen. Aber das Publikum...
Deswegen warst du ja aber auch da.
Deswegen war ich auch da.
Genau. Ja, okay.
Also weil nur Nirvana hat mich nicht so interessiert.
Nee. Alles gut. Hast du ein phänomenales Gedächtnis? Hast du zu der Zeit Sachen aufgeschrieben? Oder hast du einfach eine echt gute Fantasie und man glaubt, das ist alles wirklich genauso passiert, selbst der Teil, den du dir vielleicht ein bisschen dazu gedacht hast?
Also phänomenal, weiß ich nicht. Aber ich habe ein gutes Gedächtnis und Fantasie. Und ich glaube, das ist eine Mischung daraus. Also ich habe mir wenig aufgeschrieben, ich habe manchmal ein bisschen Tagebuch geschrieben, aber das waren nur so Fetzen und so. Aber wenn ich in die Garage gegangen bin bei meinem Vater jetzt irgendwie und dann nochmal gewühlt habe vor einem Jahr nach irgendwelchem Zeug und ich finde eine alte Kassette oder eine BEWAG-Rechnung oder irgend so ein Zeug, irgendwas, was irgendwie übrig bleibt, dann kommen diese Gedanken wieder hoch und dann sind sie wieder da. Und ich habe viele Eintrittskarten aufgehoben, allerdings die finde ich nicht mehr. Das habe ich.
Was schade ist, weil bei denen hat sich's wirklich gelohnt, die waren ja noch schick damals.
Ja, die waren noch.
Dieses Einheitsdesign von heute. Klammer auf, ich prangere das nach wie vor sehr an. Klammer zu. So. Gibt's was zum Entstehungsprozess vom neuen Roman, was grundsätzlich anders war als beim Vorgänger? Also so wie, ich weiß nicht, wie du geschrieben hast oder der Prozess an sich. Also war irgendwas wirklich sehr anders oder war das im Prinzip, du kanntest ja Anton als Figur schon, du wusstest, wo du hin wolltest?
Ich wusste, wo ich hin wollte. Das ist ja immer wichtig, dass man sozusagen sein Ende kennt. Das ist so eine uralte Regel, die auch stimmt. Also ich wusste, wie es enden wird. Und alles andere, ja, es hat sich so ergeben. Bei mir ist es immer so, ich schreibe eigentlich, ich bin eigentlich nicht so ein typischer Autor. Bei mir zu Hause sieht es gar nicht aus wie beim Autoren. Ne? Also ich meine, ich habe zwar einen Haufen Bücher und so, aber ich habe jetzt so keine also so ein Schreibtisch mit all diesen ganzen Utensilien, wie man sich so das vorstellt, ne? Weil ich sowieso nicht zu Hause schreiben kann und immer nur draußen. Und ich setze mich einfach ran. Wichtig ist, dass man sich vorbereitet, dass man abends von träumt. Also ist man abends, das ist das Wichtigste für einen Autoren, finde ich. Also ich kann mich nicht vor ein leeres Blatt setzen, auch wenn ich weiß ungefähr, wo es hingehen soll, sondern man muss sich schon innerlich so vorbereiten. Und der Prozess ist eigentlich immer der gleiche. Ich bin meistens faul. Und in den Phasen, wo ich nicht faul bin, entsteht sehr viel, würde ich sagen. So. Anders kann ich es nicht. Also es ist Zwang, ne? Und es ist eigentlich, wie man immer so schön sagt, Schreiben ist wie Kotzen. Das stimmt.
Sagt man das?
Ja, das sagt man.
Okay.
Das stimmt auch ein bisschen, weil die meiste Zeit quält man sich elendig herum und macht sozusagen, schreibt wenig und dann, wenn man merkt, man muss abgeben, dann schreibt man eigentlich alles.
Okay. Lugau ist, habe ich ja eingangs schon erwähnt, darum heißt auch die Dokumentation Was mit Lugau und nicht Was mit Düsterbusch, der wahre Schauplatz. Und sofern du ja nochmal da gewesen bist oder nach wie vor heute Kontakte hast, also ich meine jetzt nachdem du den ersten Roman veröffentlicht hast, wie sind denn da so die Reaktionen? Feiern die dich jetzt so als den Typen, der unser Ort nochmal berühmt gemacht hat oder sind die da so ganz unbeeindruckt?
Also es ist widersprüchlich. Ne? Also die meisten Leute sind wirklich sehr begeistert. Das erstaunt mich, weil am ersten Buch hatte ich gedacht, okay, ich werde ja irgendwie Kreis Finsterwalde-Verbot kriegen. Wie ich damals auch in der DDR Spreewald-Verbot hatte und alle möglichen Verbote. Aber im Gegenteil, die Leute waren eigentlich ziemlich angetan und haben sich dann überlegt, wer ist wer jetzt. Ne? Weil ich habe ja natürlich viele Figuren, aber ich habe die natürlich alle trotzdem verändert. Ich habe nicht eins zu eins die Figuren erzählt, vielleicht bis auf zwei, drei. Okay, und dann haben die sich immer gewundert, oh Mensch, Alex, das ist jetzt doch der und der und so. Aber ich hatte sehr volle Häuser da, die vollsten natürlich und hatte sehr, sehr wohlwollendes Publikum. Aber es gab auch alte Lehrer, die in Buchhandlungen gesungen sind. Der hat damals nichts gekonnt und heute kann er immer noch nichts, so ungefähr. Ne?
Nein.
Ja.
Das haben die dir aber nicht wirklich
selber. Nee, mir nicht, aber zu den Buchhändlern.
Ja, okay, skippen wir einfach, ist nicht wert.
Das gibt's halt.
Wie wird's weitergehen? Wird's eine Fortsetzung geben oder wenn nicht, wie findest du dann ein neues Thema? Was denkst du selber drüber?
Ich habe schon ein neues Thema, was jetzt nichts damit zu tun hat. Aber wenn es eine Fortsetzung gibt, das habe ich letztens auch bei unserer schönen Premiere gesagt, dann spielt das im Heute natürlich.
Mhm. Okay, also es könnte sein. Du würdest
es könnte sein und dann würde es aber sozusagen was Zeitgenössisches sein, weil man kann ja sich nicht immer nur durch die Vergangenheit speisen. Es war jetzt auch schon wirklich ein Striptease, ne? Nochmal jetzt zurück in die 90er und das macht ja auch was mit einem. Ne? Man hat immer wieder diesen Biergeruch von Backstage-Räumen in der Nase und diese ganzen zerstörten Liebesbeziehungen und alles Mögliche. Ne? Ist ja nicht nur schön, sowas zu machen. Ne?
Das ist so ein Autorenschicksal, glaube ich. Da fällt mir echt just ein, dass Rocco Schamoni mal was ganz, ganz Ähnliches gesagt hat. Der hat gesagt, erst erlebt man den Scheiß, dann verarbeitet man das. Dann muss man sich damit beschäftigen, wenn man ein Buch schreibt. Und dann muss man das jeden Abend neu erleben auf einer erfolgreichen Lesung, meint er, wenn er das geahnt hätte. Aber hat bei ihm ja auch ganz gut funktioniert. Gibt es schon Pläne zur Verfilmung vom zweiten Teil? Nur so kurz, ja, nein?
Gibt's schon.
Ich hab's Verfilmung?
Nee, Verfilmung gibt's noch keine.
Könnte aber, oder?
Ich hab ja die Doku.
Ja. Könnte man aber, naja, wir wollen nicht vorgreifen, wir harren einfach der Dinge, die du beim nächsten Besuch berichtest. Ja. Und bis dato würde ich sagen, es hat mir phänomenal viel Spaß gemacht. Und wenn Sie Lust haben, also mir ging es so wie Alice im Wunderland, ich bin immer kopfüber in den einzelnen Kapiteln in irgendwelche Erinnerungslöcher gefallen und habe gedacht, stimmt, das hat er total schön beschrieben. Wenn Sie nachprüfen wollen, ob Ihnen das auch so geht, dann müssen Sie sich das Buch einfach anschaffen. Könnten Sie hier machen oder könnten Sie einfach in der Buchhandlung Ihres Vertrauens machen. Alexander Kühne ist der Autor, Kummer im Westen, das Buch. Ich danke dir. Ich habe auch alles aufgeschrieben. Warte mal kurz. Warte.
Noch ein paar Termine durchgehen?
Wollen wir noch? Ja. Kannst du kurz, während ich sage, erschienen ist es im Heine Hardcore Verlag und das Buch kostet 16 Euro. Das sage ich ja an dieser Stelle immer sehr, sehr gerne. Ich habe es nur aus Platzgründen. Guck mal, wie viel Fragen mir zu dir eingefallen sind. Ich muss umblättern. Sind heute bei Uslar und Rai, habe ich, sind hier am Tisch und Sie können es vor Ort kaufen und du jetzt nochmal mit den Terminen. Hast du
es im gibt Kopf? Jetzt zwei, erstmal die Termine, die jetzt anstehen. Montag in Finsterwalde natürlich im Kino Weltspiegel. Zwei ausverkaufte Vorstellungen und dann gibt's in Tröbitz, das ist in der Nähe, ein ziemlich abgefahrenes neues Blockhaus. Am 25. da lese ich und dann am 2.10. in Hamburg im Nordspeicher. Und es gibt noch mehr Termine, aber ist ja jetzt auch, das können wir dann
anders machen. Das finden Sie aber in diesem wilden Ding, in diesem Internet. Da ist das alles nachzulesen. Genau. Sie googeln einfach mal schön, Sie Suchmaschinen mal schön Alexander Kühne und ich wünsche dir, ich muss dir gar nicht viel Erfolg wünschen, es läuft schon ganz gut, ne?
Ja, es läuft ganz gut, aber kann ja immer besser laufen. Ne?
Ja, überrascht mich kein Stück. Schön, dass du vor lauter Erfolg noch Zeit und Lust hast, hier bei mir zu sitzen. Schön war es mal wieder. Lieben Dank für deinen Besuch. Alexander Kühne.
Dankeschön.